Frage.
Ja, ich wollte zu so letzten wieder noch ein Reizwort bringen, aber es ist hier, weil da noch Fachhochschule steht. Kann man das noch sagen oder geht es dann um alle Hochschulen, die Bachelors ausbilden, jetzt sage ich mal ganz platt? Also ich finde das richtig, was da steht, also, aber ist es noch so richtig, wie es da steht? Mal ganz banal gefragt, ist nicht Bildungsexperte.
Ja gut, also die Universitäten kümmern sich um diese Gruppe nicht so. Ja, weil ich meine, der Punkt ist der, Zugangsvoraussetzung für die Fachhochschule ist die Fachhochschulreife und kein Abitur. Das heißt also, man hat dann auch Absolventen der Fachoberschule. Das heißt, wir haben dann auch eine Gruppe, die potenziell über eine duale Ausbildung, nehmen wir Krefelder Modell oder so in Nordrhein-Westfalen oder diese Modelle in Baden-Württemberg, dass man dann eben auch junge Erwachsene hat, die eben nicht das Abitur im traditionellen Sinne gemacht haben, sondern die über eine Fachoberschule, also duale Ausbildung plus einjährige Fachoberschule zum Beispiel dann Hochschulreife haben. Und dann wäre eben die Frage, wie man mit denen weiter verfährt. Und man wird sich dann auch Formen überlegen müssen des Teilzeitstudiums und was auch immer da denkbar ist. Ja.
Okay, ja.
Ja,
also Herr Weishaupt hat ja heute Morgen in seinem Vortrag und jetzt auch wiederholt, dass anzustreben sei, die Quote derer, die lediglich den Basisbildungsabschluss, Hauptschulabschluss bekommen, zu reduzieren zugunsten eines höheren Anteils von Absolventen mit höherwertigen Schulabschluss. Da gibt es ja nun zwei Vorgehensweisen, wie man das machen kann. Die eine Vorgehensweise ist, man macht gar nichts. Das bedeutet, das ist die Fortsetzung dessen, was wir seit 40 Jahren erleben. Immer mehr Kinder erwerben bessere Schulabschlüsse, werden Eltern und versuchen für ihre Kinder dann noch höherwertige Schulabschlüsse zu kriegen. Wenn ich jetzt hier fragen würde, was ich in vielen Veranstaltungen schon gemacht habe, zeigen doch mal bitte alle die auf, die einen besseren Schulabschluss als ihre Eltern haben. Dann würden zwei Drittel hier im Raum vermutlich, wenn sie repräsentativ wären, würden aufzeigen.
Müssen Sie aber auch fragen, welche niedrigeren Bildungsabschluss haben als Ihre Eltern. Das sind nämlich auch mehr, als man das denkt. Die werden aber nicht hier in dem Kreis sitzen. Ne?
Also wenn man das auf einer Personalversammlung von Lehrern macht, wo da 700 Leute im Saal sitzen, zeigen 90% auf. Lehrer ist ein klassischer Aussteigerberuf.
Das stimmt nicht.
Ja. Doch, also haben die zwei Leute gemacht.
Ja, gut, aber.
Also, normalerweise das Ergebnis voraus und sagen immer, jetzt zeigen 75% auf, ich zähle es nicht nach.
Aber das sind ja nicht so viel. Es ist ein Land mit den wenigsten sozialen Aufsteigern und den Lehrern in ganz Europa.
Nordrhein-Westfalen.
Deutschland.
Kann sein. So, wahrscheinlich sind die Studienräte die Aufsteiger, aber die aus den Volksschullehrerfamilien kommen, dann passt es wieder. Was ich sagen will, ist, also die eine Zugehensweise wäre zu sagen, man lässt diesen Prozess weiterlaufen, dann läuft die Hauptschule sowieso ins Leere. Also das ist ein Automatismus, der ist ja auch durch bildungspolitische Maßnahmen nicht zu beeinflussen. Hat ja kein restliches Bundesland je geschafft, das zu beeinflussen. Und die andere Frage ist, gibt es Steuerungsmechanismen, die bewusst darauf hinsteuern, diesen Prozess, der automatisch abläuft, zu beschleunigen? Und das wäre die interessante Frage. Und wie kann man das machen? Und dann ist der Punkt, Sie haben an einer Stelle gesagt, die Nachfrageentwicklung wird nur im Schulwesen durch die Demografie bestimmt. Das ist zweifellos richtig. Und Sie haben aber auch gesagt, man muss es fein differenzieren nach Stufen. Und das ist eben genau der interessante Punkt. Das heißt, die Feindifferenzierung in der Sekundarstufe 1, wo sich die Bildungswege und damit auch die Karrieremöglichkeiten, die beruflichen Verwertungen dann sozusagen auseinanderentwickeln. Und da muss man ja nun feststellen, dass es da gigantische Unterschiede gibt, sowohl im regionalen Vergleich, auf der Zeitachse sowieso, aber auch im regionalen Vergleich. Es gibt ja Regionen, da ist dieser Anspruch, dass man die Zahl der Abschlüsse mit Hauptschulabschluss reduzieren soll, schon längst übererfüllt. Da gibt es gar keine Hauptschulabschlüsse mehr, also fast keine mehr. Und es gibt Regionen, die in den Bayerischen Wald gehen, das korreliert ja offensichtlich auch ein bisschen was mit der Bevölkerungsentwicklung. Also wenn Sie nach Amberg-Oberpfalz gehen, gehen noch 50% zur Hauptschule. Also offensichtlich gehört zu dieser Sichtweise auf die Verbesserung von Bildungsabschlüssen ganz entschieden auch sozusagen die regionale Perspektive und die genaue Identifizierung von Bedingungen, unter denen in bestimmten Regionen Bildungsabschlüsse vergeben werden und welche Strukturen da vorhanden sind.
Nur ist Bayern ja gerade ein Beispiel dafür, dass das Erreichen eines Hauptschulabschlusses mir in Teilen nicht den Weg in eine Lehre verstellt. Ne? Also die Frage ist ja, gibt es nicht sowieso eine Differenzierung plötzlich in der Qualität der Abschlüsse und die Debatte
aber ist es, ne? Sie haben völlig recht, ist aber auch kein Wunder, nicht? Wenn Sie 50% der Grundschüler in die Hauptschule schicken, dann haben Sie eine ganz andere Leistungsheterogenität, als wenn in Duisburg 3% zur Hauptschule gehen.
So, jetzt hatten wir wieder klein und dann geht.
Ja, nur noch eine kurze Ergänzung. Das, was Sie gesagt haben, Herr Weißhaupt, allein stehen lassen würde, ich finde es richtig, wie Sie es beschreiben, dann wäre das ja praktisch so eine naturwüchsige Entwicklung. Das, so ist es natürlich nicht, sondern es geht ja um Bildungspolitik. Was jetzt hinzukommen muss und auch wird, sind bildungspolitische Entscheidungen, die sich nach bestimmten Interessen und Zielvorgaben orientieren, die damit umzugehen ist. Der Kollege von der Finanzseite hat sich ja schon geoutet. Wird in seinem Kreis eine andere Schlussfolgerung ziehen als vielleicht Menschen in der Bildungsverwaltung, die hier im Raum sind. Ja. Also da will ich nur noch mal der Vollständigkeit halber betonen, weil manchmal so ein bisschen urwüchsig davon ausgegangen wird, demografische Entwicklung, Prognosen und dann wird das sozusagen so und so übersetzt. Ja. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Also, die Politik ist eine ganz andere Dimension, die das Ganze noch mal neu kommuniziert, und im Prinzip auch neu entscheidet. Also zum Beispiel Schleswig-Holstein hat eine bestimmte politische Konstellation, die demografische Entwicklung auch genutzt, um schulstrukturelle Veränderungen vorzunehmen. Die jetzt folgende Regierung sieht das eher als Hindernis. Also das ist schon interessant, wie damit umgegangen wird. Ja? Also es geht hier nicht um Naturfüchsigkeit, sondern bei Ihnen schon, aber dann nicht mehr, geht es um Politik.
Also ich wollte nur sagen, also vielleicht habe ich das ein bisschen missverständlich ausgedrückt, dass ich einfach sagte, aufgrund der Schulpflicht müssen alle Kinder in die Schule gehen und sozusagen erstmal das Schüleraufkommen insgesamt ist demografisch bedingt. Wie das dann auf die verschiedenen Schulformen verteilt wird und so weiter, das wollte ich damit noch nicht gesagt haben.
Ja, ich wollte auf Sie reagieren. Ich glaube, es geht ja gar nicht zentral, also darum, also die Zahl, also derjenigen, die im Hauptschulabschluss oder vergleichbaren Abschluss die Schule verlassen, zu reduzieren, sondern es geht darum, die Zahl derjenigen zu reduzieren, die überhaupt keinen Abschluss haben. Beides vielleicht schon, aber wir haben, also es gibt natürlich überall, auch wenn die Hauptschulen also faktisch nicht mehr vorhanden sind, gibt es natürlich trotzdem noch in diesen Ländern und Regionen Hauptschulabschluss oder vergleichbare Abschlüsse. Na, das ist ja klar, ne? Die heißen dann nicht mehr Hauptschulen, sondern sind meistens, also wie im Osten, also Schulen mit mehreren Bildungsgängen. Und auch in Berlin, wo der Anteil der Hauptschulen nur noch sehr gering ist oder direkt eine Hauptschule, verlassen die dann eben von der Realschule entsprechend früh. Aber ich glaube, wir haben also eine durchaus also differenzierende Entwicklung auf der einen Seite, also die Tendenz zu höheren Abschlüssen, aber eben also noch ein relativ hohes Potenzial, gerade zum Beispiel in Brandenburg. Also verlassen 10% der Schüler die Schule ohne Abschluss, wobei ein großer Anteil eben von Förderschulen kommt, die per se gar keinen Abschluss erreichen können. Aber das heißt auch, also da die Elterngeneration in der DDR aber also fast durchweg einen Schulabschluss erreicht hat, haben wir hier eine Situation, die aufgrund also der ökonomischen Bedingungen also dazu führt, dass tatsächlich ein Teil der Kinder niedrigere Abschlüsse hat als die Elterngeneration. Das ist meines Erachtens ein richtig großes Problem. Sie haben es angesprochen, das könnte sich verändern, also damit, dass die Wirtschaft, die Betriebe, die Jugendlichen, also die niedrige oder schlechte Bildungsabschlüsse haben, also denen anders begegnen muss künftig, ne? Weil ihnen tatsächlich Arbeitskräfte fehlen. Das ist ja die große Chance im Osten, während bisher also eben also ein Riesenteil eben tatsächlich in diese Warteschleifen und dieses Übergangssystem musste. Ändert sich das genauso blitzschnell wie die Geburtenzahlen Anfang der 90er Jahre runtergerauscht sind, ist das jetzt so, dass die Schülerinnen und Schüler, die also die Schule verlassen, sich innerhalb von 3-4 Jahren derzeit halbieren.
Diese hohen Bildungsabschlüsse der Eltern in Brandenburg rettet übrigens ja auch Brandenburg bei der Frage, wie viele Kinder befinden sich in diesen drei Risikolagen drin.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist der einzige Grund, weshalb Brandenburg da so gut mit so einem geringen Prozentsatz dasteht. Ne? Ja, weitere Anmerkungen, Kommentare?
Vielleicht auch nochmal zu Herrn Rösner. Also ich denke, der Hintergrund ist, oder das Ziel muss sein, dass man einen Abschluss hat, der anschließend den Übergang in eine anschließende Ausbildung ermöglicht. Und das ist im Grunde genommen ja der Bezugspunkt. Und da sehen wir ja eben auch, dass zum Beispiel ein Hauptschulabschluss nicht nur keine Chance im dualen System eröffnet, sondern auch im Schulberufssystem. Sondern auch das Schulberufssystem erwartet den mittleren Abschluss. Und da denke ich jetzt darauf zu hoffen, dass nichts tun weiterführt, zeigt ja genau, dass die Länder, die nichts tun, natürlich auch nicht dahin kommen, dass dann sich die Hauptschule irgendwann ganz abschafft. Weil zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen hat sie Verfassungsrang. Da ist immer noch die Frage, wie viel muss denn jetzt Duisburg aufrechterhalten, damit sie den Verfassungsanspruch... Vielleicht. Aber das ist offensichtlich auch verfassungsrechtlich noch relativ heikle Frage. Ja. Da sind ja wohl auch einige im Moment dran, da zu überlegen, wie man da weiterkommen kann. Also von daher denke ich nicht, dass sich dann solche Schulstrukturen alleine aufheben über Abstimmung durch die Füße, sondern dass da was gemacht werden muss. Aber ich denke, was eben vor allem der Hintergrund ist, ist nochmal in der Tat jetzt eben diese Frage, was ist an Förderstrategien notwendig? Ja. Denn das ist ja im Grunde genommen der Mechanismus, der auch die Hauptschulen aufrechterhält, dass es eben diese Selektionskultur gibt. Und wir haben das eben, also es scheint jetzt das Phänomen zu geben, dass eben nicht nur diese Abschulung zur Hauptschule, also vom Gymnasium zur Realschule, dann zur Hauptschule, dann in die Förderschule. Und wir haben manchmal jetzt schon den Eindruck, dass es für eine kleine Gruppe der Schüler sogar noch den nächsten Schritt gibt, dass man zunehmend die Schüler aus der Lernbehindertenförderschule in die Geistigbehindertenförderschule abschieben. Also da setzt sich auch diese Selektion, also selbst an der Stelle setzt sich diese Selektionskultur durch. Und das ist möglicherweise genau der Mechanismus, den man aufbrechen muss und wo man also quasi eine Förderkultur oder Förderangebot oder sozusagen auch eine Förderverpflichtung sehr viel stärker für die einzelnen Einrichtungen schaffen muss, als das im Moment der Fall ist. Oder man muss dann, was weiß ich, erst der Lehrer muss sozusagen eine klare Indikation, auch von einem Fachmann bestätigte Indikation, nachweisen können, damit er einen Schüler tatsächlich auch in eine andere Schule abschieben kann. Im Moment ist es eben tatsächlich so, wir haben das ja gerade in Nordrhein-Westfalen in der anderen Studie mal durchgespielt, ohne sitzen bleiben wären die Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen ja schon fast ziemlich am Ende, ja. Weil eben die nur noch dadurch aufrechterhalten werden, die fangen mit 15% oder 20% an und dann haben sie 29% in der 8. und 9. Klasse. Das heißt also, über diesen Auffülleffekt ist dann eigentlich noch die Schule letztlich als Schulart überlebensfähig. Also das zeigt so die Problematik auch dieser Situation, die ja nicht nur bedeutet, dass die Schulart aufgefüllt wird, sondern es bedeutet ja zugleich, dass es überhaupt keine pädagogische Konstanz in der Hauptschule gibt. Dass von Jahrgang zu Jahrgang die Klassen unheimlichen Fluktuationsprozessen ausgesetzt sind und gerade die Schüler, die quasi ein konstantes Lernmilieu ist und sozusagen eine konstante Betreuung brauchen, denen ist genau diese Bedingung, für die ist die am wenigsten gegeben. Und das sind ja dann, das sind so quasi die dahinterstehenden Probleme. Und dafür müsste man schon aktiv was tun und man müsste vielleicht auch diese Prozesse auch erstmal nochmal sehr viel deutlicher ins Bewusstsein der Beteiligten rücken, weil auch die Hauptschulen selbst, glaube ich, diese Probleme, die sie da haben, mit denen gerade in Hinsicht der pädagogischen Konstanz, der Betreuungsverhältnisse auch gar nicht so nach außen kommunizieren.
28% Zuwachs von 5 bis 9 in Nordrhein-Westfalen, ja. Das ist aber auch ein Spitzenwert im Bundesvergleich. Stimmt, ja.
Gut, dann bleiben wir nur noch den Referenten zu danken, den Diskutanten zu danken.
Und
ja, danke.